请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 29. März 2026 im Programm. Im Wochenendmagazin führt Carina Rothe ihr Gespräch mit dem Foto- und Videokünstler Tobias Ziloni weiter. Seine beiden Fotoreihen Golden und Maskirovka sind noch bis zum 31. März auf der aktuellen Taipei-Biennale zu sehen. Die Arbeiten porträtieren junge Menschen aus Lettland und der Ukraine aus den 2010er Jahren. Danach folgt das Kaleidoskop mit Chubby Hoi und Jojo Long. Heute geht es um eines der wichtigsten Themen in Taiwan, ums Essen. Denn Essen ist hier immer und überall erhältlich. Überall gibt es Restaurants, Straßenstände, Convenience Stores oder andere Angebote. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
Herzlich willkommen im Wochenendmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Rothe und ich bin heute im Gespräch mit dem Fotografen, Videokünstler und Professor für Fotografie Tobias Ziloni. Anlass ist die Ausstellung seiner Fotoreihen Golden und Maskirovka auf der Taipei Biennale, die noch bis zum 31. März im Taipei Fine Arts Museum zu sehen ist. Die bekanntesten Arbeiten von Tobias Ziloni sind seine Porträts von Jugendlichen in ihren Begegnungsräumen und in diese Kategorie fallen auch die beiden ausgestellten Bilderreihen aus Lettland und der Ukraine aus den 2010er Jahren. Auf diese Bilder bezieht sich auch meine erste Frage im heutigen Gespräch.
In vielen der Bilderreihen zu jungen Menschen in der Welt, die du porträtierst, tauchst du in die Subkultur ein oder in so spezielle Räume. Und als ich die Bilder angeschaut habe auf der Biennale, das kam mir fast vor wie eine vergangene Welt. So, ich habe so Farben, Outfits aus den 90er Jahren gesehen. Das war vielleicht meine Assoziation. Aber ich habe mich dann auch gefragt, so gibt's denn diese Räume für Jugendliche noch? Also triffst du die heute noch an oder hat die Digitalisierung, die sozialen Medien, das eigentlich in einen ganz anderen Raum verpflanzt, das Leben von Teenagern und jungen Menschen?
Ja, also erstmal würde ich sagen, den Begriff Subkultur benutze ich irgendwie nicht, weil ich das so schwierig finde zu sagen, was ist die Hauptkultur und dann die Subkultur. Und ich fotografiere auch in den letzten Jahren jetzt immer weniger junge Leute. Also meine Arbeit verändert sich auch. Aber das sind interessante Aspekte, die zu deiner Frage. Das eine ist, dass diese Klamotten, die uns an die 90er Jahre erinnern, oder zumindest mich, wurden in dieser Zeit gerade von Leuten sozusagen selber schon so nostalgisch benutzt oder so im Sinne von einer Referenz. Sodass auch meine Bilder, die ich wirklich in den 90er Jahren gemacht habe, Leute denken, die sind von heute. Und bei den Bildern denken die Leute, das ist aus den 90er Jahren. Aber ernster gefragt, als Fotograf bin ich ja eigentlich immer noch angewiesen auf einen realen Raum. Also, dass irgendwie ich vor Ort tatsächliche Menschen irgendwo fotografiere. Also, zumindest meine Art zu fotografieren. Ich kann auch andere Formen von Fotografie machen. Und das hat sich natürlich schon gewandelt, meine Arbeit, wenn man jetzt guckt, was in den letzten 20, 25 Jahren passiert ist. Bei mir geht es, glaube ich, schon so, dass Medienbilder mitgedacht werden, auch von den Protagonistinnen, dass die sich vorstellen oder so eine Sehnsucht haben, ne, sich vorstellen, sie sind in einem Film oder in weiß ich nicht was. Aber die Räume an sich verändern sich tatsächlich. Aber ich glaube, dass gerade immer noch in der Jugend, sage ich jetzt mal im weitesten Sinn, die Leute sind ja auch alle über 20, die ich da fotografiert habe, aber dass es noch eine Sehnsucht nach einem tatsächlichen sozialen Raum gibt, also einem physischen Raum. Und dass diese Partys und Clubs und so weiter das auch so widerspiegeln. Ja, also wie das so weitergeht, ist noch eine andere Frage. Aber ich glaube, diese Sehnsucht gibt es tatsächlich.
Jetzt war es nicht lang genug in Taiwan wahrscheinlich, um zu sehen, wie Jugendkultur oder wie diese Räume in Taiwan aussehen. Vielleicht kommst du ja nochmal wieder. Aber wie war denn diese Erfahrung, nach Taiwan zu fliegen, deine Bilder da im Taipei Fine Arts Museum aufzuhängen, wahrscheinlich eigenhändig bei der Eröffnung da zu sein?
Ja, also eigenhändig habe ich die Bilder nicht aufgehangen. Meistens ist es ja inzwischen so, dass die hingen sogar schon, als ich kam. Und das sah auch schon ziemlich toll aus. Insofern war da gar nicht mehr so viel Arbeit zu machen jetzt von meiner Seite. Vielleicht die erste Frage, was bedeutet es jetzt, dass diese Bilder in Taiwan zu sehen sind? Ist natürlich ein bisschen strange, weil die aus einem ganz anderen Kontext kommen und eigentlich auch, also zum Beispiel zu der Maskirovka-Arbeit das sind eigentlich 42 Bilder und ein Video, was dann natürlich auch ein viel größeres Narrativ aufmachen kann. Ich glaube, was man da eher sieht, ist so ein Sehnen oder so ein universeller Zustand, der viel mit lokalen Begebenheiten zu tun hat, aber hoffentlich auch für Leute jetzt, die da ins Museum gehen, trotzdem nachvollziehbar ist, obwohl es jetzt vom anderen Teil der Welt kommt. Und ich denke schon, dass das klappt. Ne? Also das glaube ich schon. Aber es ist natürlich immer komisch, wenn ich kenne ja den Kontext der Entstehung, der dann so verschwindet. Und dann muss man sich wirklich auf die Bilder selber verlassen, dass die trotzdem noch genug können transportieren. Ne? Und was war nochmal die andere Frage?
Wie hast du denn Taiwan erlebt? Und wie toll. Hast du die Eröffnung der Biennale erlebt?
Also ich muss sagen, mir hat super gut gefallen in Taiwan. Ich war noch nie da gewesen. Ich war schon in Korea, in Shanghai, in Japan war ich oft. Ne? Und es hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Ich fand die Leute super freundlich. Es war alles so easygoing, sehr hilfsbereit alle, auch im Museum. Es war wirklich eine angenehme Erfahrung. Und ich fand es auch nicht so stressig wie andere große Städte, muss ich sagen. Also ich würde gerne nochmal wiederkommen. Und die Biennale, ja, das war vor allem für mich toll, die anderen Künstlerinnen zu treffen. Das ist halt immer eigentlich das Spannende daran. Ich habe ein paar Locals, sage ich mal, kennengelernt. Aber im Verhältnis habe ich natürlich mehr Zeit mit den ganzen Leuten, die dann auch aus dem Rest der Welt dahin gereist sind, verbracht.
Jetzt ist die Taipei Biennale bald zu Ende. Was willst du denn den Menschen, die sich jetzt die Bilder noch anschauen in den letzten Tagen und Wochen, mitgeben oder was hoffst du, dass sie mitnehmen, wenn sie vor deinen Bildern stehen und die Jugendlichen mit ihren sehnenden Blicken denen ins Gesicht schauen?
Ach ja, ich hoffe, dass sie sich ein bisschen Zeit nehmen. Ist auch immer schwierig in so einer großen Ausstellung. Wobei ich das Publikum, was ich erlebt habe in den Eröffnungstagen, das war fantastisch. Also die haben wirklich, es waren sehr viele Leute, die haben sich viel Zeit genommen. Also in Berlin würden die Leute da schneller durchhetzen, muss ich mal sagen. Ich bei sowas würde ich eher auf Dinge hinweisen, wo Leute nicht automatisch drüber nachdenken. Zum Beispiel die Präsentation, wie die gezeigt werden da mit diesem speziellen Licht oder dass alle Bilder bei Nacht entstanden sind, auf die Farben. Also vielleicht nicht das, was man automatisch schon immer sieht oder denkt. Ne? Und auch den Kontext, was passierte drumherum? Da ist so eine große Arbeit aus so einer Art, das sind so riesen Lautsprecher, ich glaube aus Marmor oder so. Das hat natürlich schon auch was mit diesen Raves zu tun. Also immer zu gucken, was haben sich auch die Kuratoren dabei gedacht? Wie haben die das eingerahmt, meine Arbeit? Also so eine Offenheit, ne, das könnte man, glaube ich, auf alle Arbeiten anwenden.
Sagt der Foto- und Videokünstler und Fotografieprofessor Tobias Ziloni. Seine beiden Fotoreihen Golden und Maskirovka werden derzeit noch auf der Taipei Biennale ausgestellt, die bis zum 31. März im Taipei Fine Arts Museum zu sehen ist. Lieber Tobias, ganz vielen Dank für diesen Einblick in deine Arbeit und in die Erlebnisse rund um die Ausstellung.
Vielen Dank. Tschüss.
Das war das Wochenendmagazin mit Carina Rother. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie,
wie fast immer, Jojo Long
und Cho Bi Hui.
Hallöchen.
Hi.
Mensch, ich habe schon wieder Hunger, Bi Hui.
So schnell?
Ja, ja. Immer wenn ich dich sehe, bekomme ich Hunger.
Also, wie was?
Nein, das habe ich jetzt nur so gesagt. Weil heute das Thema ja ist, ja, angenommen, jemand, der uns hier zuhört, ne, der möchte mal nach Taiwan kommen. Was kann der denn hier so essen? Ne, was gibt's denn hier so zu essen? Oder wo geht der hin? Ja, der kommt mit dem Flieger am Flughafen an, möchte dann, im Flugzeug hat er noch gegessen, hat er erstmal keinen Hunger, dann setzt er sich wahrscheinlich in den Bus oder, wenn er Geld hat, ins Taxi. Ja, so ein Taxi kostet 1200 vom Flughafen Taiwan nach Taipeh. Bus 200, bin ich erst gefahren, auch teurer geworden. Ja, also es war mal 130. Noch vor einem Jahr war es 130. Jetzt 200, das sind wie viel?
6 Euro.
Also zum Vergleich, 200 Taiwan-Dollar sind um die 5,7 Euro zurzeit. Ne, man muss da immer auf den Kurs achten. Bei 35, 1 zu 35 ist es 5,7 Euro und ein Taxi 34 Euro. Also macht schon einen Unterschied. Ne? Und ja, der Gast kommt also an mit Bus oder Taxi, fährt er nach Taipeh. Vielleicht stellt er noch seine Sachen im Hotel oder bei Freunden ab und irgendwann bekommt er dann Hunger. Ja, was macht er jetzt?
Ne? Ah, es ja, gibt ja so viel zu essen.
Ja, ja schon, aber ja. Wo ist es sicher? Ne? Der Europäer fragt sich natürlich, kann ich das überhaupt essen? Ne? Was ich hier so sehe, ist das für mich sicher? Ist das sauber? Ist das für meinen Magen verträglich? Ne? Was denkst du?
Ja.
Ja, du denkst natürlich, klar, alles klar. Sicher.
Nein, ich weiß. Manchmal, wenn man in ein Fremdland angekommen, dann hat man natürlich oft das Problem mit dem Essen, mit dem Wasser oder überhaupt mit der Luft, was weiß ich. Oft bekommt man irgendwelche Krankheiten, aber ich kenne doch schon viele Ausländer, die hier, sei es lang leben oder frisch angekommen sind, die hatten eigentlich nie Probleme mit dem Essen in Taiwan.
Ja, oder sie haben es dir nicht gesagt. Ne? Man spricht ja nicht gerne über Magen-Darm-Probleme.
Nein, ich glaube einfach so. Und ich hatte auch ein paar Mal Ausländer, die frisch gekommen sind, zum Nachmärkte geführt.
Ja.
Und wir haben im Nachmärkte sogar Meeresfrüchte gegessen.
Ja.
Also nicht nur Reis oder sowas, Nudeln, was stabile Dinge, also Meeresfrüchte,
ja,
die normalerweise ein bisschen gefährlich sein könnte, aber ja, die haben alle kein Problem gehabt.
Okay, ja. Waren die denn frisch nach Taiwan gekommen oder waren die schon länger hier?
Nein, wirklich frisch. Ganz zu Besuch frisch. Eine Woche hier in Taiwan.
Gut. Das kann man jetzt nicht verallgemeinern wahrscheinlich. Nein, ne? Da muss man immer ganz individuell gucken, ob jemand was verträgt oder nicht. Und wenn jetzt jemand schon von vornherein einen etwas schwächlicheren Magen hat, empfehle ich immer Reis.
Mhm.
Ne? Also einfach am Anfang viel essen in Taiwan ist ja sehr fettig oder ölig. Das ist für viele, die aus Europa kommen, erstmal ungewohnt. Und deswegen empfehle ich dann immer erstmal Reis. Viel Reis essen. Der ist relativ neutral, oder?
Ja, das stimmt. Reis oder
nicht
Nudeln.
Nicht fettig, nicht ölig. Macht einen guten Magen. Oder Nudeln sind vielleicht schon wieder ein bisschen fettiger, öliger.
Oder Brot kann man natürlich.
Brot? Nein, also Bio. Dieses pappige, weiße, klebrige Zeug, das darfst du nicht Brot nennen.
Ja, das kommt immer zu einem Streit.
Ja, ja, für Deutsche gibt es in Taiwan ja fast kein Brot, außer beim deutschen Bäcker.
Ja. Na, okay. Auf jeden Fall hier in Taiwan, da kann man wirklich alle mögliche Essenrichtung bekommen. Du hast ja vorhin gefragt, ein neu frisch angekommener Ausländer, was können die dann essen?
Ja.
Ja, es gibt eigentlich in Taiwan so viele Auswahl. Man kann auch einfach die Straße runtergehen und dann am Straßenrand, da gibt es ja verschiedene Restaurants.
Ganz ohne Dings, ganz ohne Handy gucken. Welche Bewertung hat dieses Restaurant? kann man da hingehen oder nicht? Das ganz kann, ohne das.
Das kann man natürlich vorher gucken oder mit dem Handy schauen, einfach die Straße runtergehen. Aber auch beim Vorbeikommen und einen Blick auf das Essen werfen, dann weiß man schon ungefähr, was da sind. Ja, also ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist das Essen Lebensmittelsicherheit hier noch einigermaßen garantiert. Hat kein großes Problem. Aber wie gesagt, jeder seinen eigenen Geschmack oder sein Problem, daher weiß man ja nicht.
Ja,
aber überhaupt.
Die Magenbakterien. Die sind tatsächlich, wenn man länger in Deutschland wohnt, bildet sich eine bestimmte Gruppe von Magen- oder Darmbakterien heraus, die dann eben für längere Zeit ein in Deutschland sicher essen lassen. Wenn man dann in ein anderes Land kommt, muss sich die Magen-Darm-Flora erstmal umstellen. Das kann am Anfang bei manchen auch zu Durchfällen oder anderen Problemen führen, aber nach einer gewissen Zeit sollte sich die Darmflora umgestellt haben. Und bei mir interessanterweise war es dann so, dass ich, als ich nach Deutschland zurückkam, keine Milch mehr vertragen habe. Also ich war, seit ich ein Kind bin, habe ich literweise Milch getrunken und Kakao. Und dann ein Jahr Taiwan. Ich kam nach Deutschland zurück, ich habe die Milch nicht mehr vertragen.
Okay, du hast jetzt taiwanische Bakterien.
Ja, jetzt geht mittlerweile beides. Also ich kann jetzt Milch in Taiwan und in Deutschland trinken, aber das war ich 22, 23 Jahre. Da hatte ich nach einem Jahr Taiwan-Aufenthalt plötzlich eine Milchallergie in Deutschland.
Das ist ja lustig.
Das ist völlig total interessant. Das hat sich dann aber auch wieder nach so, ja, ich glaube nach einem halben Jahr ungefähr gegeben. Okay. Nach einem halben Jahr war der Magen wieder, der Darm wieder umgestellt.
Okay, aber ich würde dann behaupten, dass es in Taiwan wirklich sehr viele verschiedene Essen gibt, sei es jetzt von zu Hause, also taiwanische oder dann asiatischen oder westliche, europäische, alles Mögliche.
Also,
und daher, ich denke, ich verhungert.
Weit mehr als in Europa, in vielen Städten, also
habe ich diesen Eindruck.
Hast ja, du auch, ne?
Ja, weil die Taiwaner viel Wert auf das Essen legen und isst auch wirklich sehr gerne.
Ja, und ja auch schon allein aus China haben wir, glaube ich, 8 verschiedene Küchen hier, oder? Sichuan und Peking und Shanghai und was weiß ich. Und dann haben wir auch noch aus verschiedenen asiatischen Ländern hier erstmal Gastarbeiter, aber viele von denen haben sich dann auch hier niedergelassen. Und was macht man, wenn man nichts anderes machen kann? Dann eröffnet man ein Restaurant. Na, und jetzt haben wir indonesische Restaurants, vietnamesische Restaurants, malaysische sogar habe ich gesehen, malaysische Restaurant. Philippinisch habe ich noch nicht gesehen.
Philippinische,
vielleicht nicht
ja,
so
tatsächlich nicht.
Für die Küche hier, ne?
Aber indonesische
gibt's, kommen immer mehr.
Ja, genau.
Ja, und natürlich traditionellerweise auch italienische Restaurants, Pasta,
das auf
Pizza.
Jeden Fall.
Französische sind dann schon etwas gehobener meistens.
Ja. Aber gibt's auch.
Gibt's auch spanisches Restaurant, gibt's, also es gibt, ja. Mexikanisches, alles Mögliche, würde ich sagen.
Oder Essen vom Mittelmeer.
Vom Mittelmeer?
Ja.
Wie?
Ja, die Küche.
Mittelmeerküche.
Ja, tatsächlich. In der Nähe von meiner Wohnung.
Was beim Mittelmeer essen?
Die Küche aus dem Mittelmeer.
Überrascht, immer wieder.
Ja. Und das Essen war gut.
Ja.
Sehr zum Empfehlen.
Ja.
Wirklich sehr gut zum Empfehlen, ja.
Aha.
Das hat uns allen sehr gut geschmeckt. Ja.
Okay.
Auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, dass jetzt man in Taiwan wirklich alle Essen bekommen kann. Und auch vegetarisches Essen gibt's auch sehr viel.
Ja.
Und vielleicht weil das Essen so schön sind und haben viele Taiwaner keine Lust, selber zu Hause zu kochen und dann gehen einfach essen. Das ist jetzt schon fast ein Trend. Außerdem, ich habe gelesen, etwa so 70% der taiwanischen Hausmenschen, ja, essen mindestens einmal in der Woche draußen.
Aha.
Oder manche haben sogar überhaupt gar keine Küche zu Hause, die kochten einfach nicht. Ein unserer Kollege hier im Sender, der ist seit 20 Jahren verheiratet, aber die kochen ja nie zu Hause. Das heißt, die kochen vielleicht ein bisschen Instant Nudel oder Jiaozi.
Ja.
Kein.
Das ist richtig andere. Essen zubereiten, macht
Nein.
sie nicht. Ja, geht auch.
Ja, die haben sogar 2 Kinder.
Irgendwie. Ach so.
Man kann auch in Taiwan so leben.
Ja. Ah, es kommt jetzt natürlich wieder die Frage des europäischen Touristen. Ist das nicht furchtbar teuer? Wenn man ständig auswärts isst, kann ich mir das denn leisten? Ne? Das Reisebudget ist beschränkt. Wie sind denn die Preise so?
Ja, die Preise.
Im Mittelmeerrestaurant.
Oh, das ist etwas teuer.
Also da sollte man dann als Budget-Tourist nicht hin. Was ist denn dann nicht so teuer?
Nicht so teuer, da kann man in kleinen Restaurants oder in Convenience Stores. Oder kleine.
Du meinst 7-Eleven?
Ja, genau, das
oder zum Beispiel. Ein Family Mart.
Genau.
Ja, oder wieso gibt's da Essen?
Ja, da gibt's ja tatsächlich warmes Essen sogar.
Ja.
Also das heißt, erfrieren. Nein, kann man da auch wärmen.
Ja, lassen. Genau. Die haben natürlich eine Zentralküche und dann werden da so fertige Lunchboxes in die ganzen Läden geliefert und ja, so ein bisschen wie im Flugzeug, ne? So Flugzeugessen.
Und die haben noch eine Essecke, ne? Man kann ja mit dem Essen auf den Tisch gehen und dann sitzen ja, da ruhig
Internet
essen.
Surfen, ne? Die haben auch alle Wi-Fi, das ist sehr praktisch.
Also genau.
Jetzt für Budget-Touristen ist das wahrscheinlich die günstigste Lösung und vor allem auch die abwechslungsreichste.
Mhm. Und auch ganz sicher, ich meine,
ja, Lebensmittel. Die sind wirklich keimfrei, ja. Aber, ja gut, wenn man als Tourist natürlich neue Sachen ausprobieren möchte, dann sollte man nicht im Seven essen. Ne? Das
ja.
sind eigentlich so 0815 Gerichte, da wird man nichts Neues erfahren.
Oh, doch, immer mehr.
Immer mehr Auswahl.
Ja, genau. Außerdem,
ich sehe schon, Bihoi, du bist auch schon, gehörst auch schon zum Kundenkreis.
Ja. Ich besuche jeden zweiten Tag. Ne?
Was?
Ja, ich kaufe mir so ein Tee-Eier oder irgendeine Hühnerbrust. Sowas kaufe ich am häufigsten. Aber abgesehen von Convenience Stores, da gibt's in Taiwan so viele Märkte, sei es traditionelle Märkte. Dort gibt's auch oft warmes Essen oder dann Nachmärkte.
Aber nicht verpackt, sondern das wird dann vor Ort gekocht.
Genau.
In so Garküchen.
Genau.
In chinesischen Garküchen.
Das könnte ein bisschen gefährlich sein für Ausländer, die gerade angekommen sind, aber für uns ist eigentlich wirklich kein Problem.
Vor allem so ein traditioneller Markt, der sieht wirklich nicht hygienisch aus, ne? Da werden noch zum Teil Hühner mitten im Markt geschlachtet, ne, man hört die dann noch schreien, oh, furchtbar.
Ja. Nee, das war wirklich sehr traditionell, aber heutzutage ist gar nicht mehr so, ne.
Nicht mehr so häufig, aber es gibt's noch.
Ja, also es gibt noch.
In Indien gibt's noch so einen Markt, ja.
Das ist extra was Wichtiges für Ausländer, einfach zu gucken.
Ja, das sieht aber oft so schmutzig aus. Und, aber irgendwie passiert trotzdem nichts, habe ich das Gefühl.
Ja, also, wir haben diese
Gegenbakterien habt ihr schon.
Nee, überhaupt wirklich, da kann man hier in Taiwan vieles essen. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall in der Stadt Taipei, da gibt es so viele verschiedene Restaurants. Es gibt ja natürlich sehr teure, luxuriöse Restaurants, aber auch ganz billige.
Ja, aber wie ist das jetzt, wenn jemand kein Stadtmensch ist, ne? Unser europäischer Tourist möchte jetzt aufs Land, wie ist das da? Er fährt jetzt irgendwo nach Yujing. Irgendwo im Süden von Hualien an der Grenze zu Taidong. Wie ist es dann da mit dem Essen?
Oh, da gibt's natürlich auch bestimmt in der Stadtmitte von
da gibt's keine Städte, Bihoi, da gibt's nur Dörfer.
Dörfer ist Mitte.
In der Dorfmitte. Aber man muss dazu sagen, die machen dann irgendwann zu. Ne? Also in Taipei kann man ja 24 Stunden lang essen. Da gibt es bestimmte Straßen, die haben nachts durchgehend geöffnet. Aber auf dem Land, da muss man dann wirklich, ich glaube 6 Uhr abends, da ist man auf einem sicheren Weg. Ne? Also manche machen bis 7, 7:30, aber viele sagen, es sind keine Leute mehr da, machen wir heute mal früher Schluss. Ne? Und dann kann es dann sein, dass man nichts mehr zu essen bekommt, aber auch da hilft dann 7-Eleven.
Ja,
es gibt ja in Taiwan, wie viele gibt es jetzt mittlerweile? 6.000 ganze Insel verteilt, also das ist immer für alle Touristen auch eine Notlösung. Und wie gesagt, man hat auch Wi-Fi dort.
Ja.
Man kann notfalls sogar dort übernachten. Also mache ich auch manchmal. Ne? Ich bin irgendwo unterwegs. Hotel ist mir oft zu teuer. Sonst setze ich mich in 7-Eleven. Ich esse da vielleicht noch zu Abend. Dann habe ich Internet. Wunderbar. Problem ist oft, es gibt keine Steckdosen. Also man muss dann eine Powerbank mitnehmen. Ja, also die wissen natürlich auch, wenn man da Steckdosen anbietet für die Kunden, dann gehen die nicht mehr weg.
Ja, das stimmt.
Ja, also da muss man vorsorgen. Aber wenn man eine Powerbank mit hat und jetzt nicht so wählerisch ist, kann man da auch dann eben im selben Abendessen noch ein Getränk kaufen und dann so auf dem Tisch eine Runde knacken.
Und eine Möglichkeit, ist, dass man auch etwas liefern lassen. Ach, ich weiß so, nicht, ja, ob jetzt in Yijing auch so, aber ich denke ja schon. Ne? Ja. Und das ist jetzt auch ein Gang und Gäbe in
Taiwan. Da muss man schon Chinesisch können.
Ah, oh, okay, okay.
Also das ist mit dem Englischen in Taiwan nicht so weit her. Ne? Also das braucht noch Jahre, bis man da mal auf Englisch, außer irgendein Ausländer oder Taiwaner entdeckt diese Geschäftsidee. Mhm. Essen für Ausländer auf Englisch. Ich weiß nicht, ob man davon leben kann.
Ja, okay.
Vielleicht gibt es es schon, aber ja, ich stelle es mir nicht einfach vor.
Ja, ansonsten, also übernachten, da kann man eigentlich auch beim Tempel machen.
Ah.
Ja, die bitten oft auch kostenlose Bette.
Aber sie erhoffen schon eine Spende. Also ja, prinzipiell kostenlos, aber Spende erwünscht, so ungefähr.
Ja, aber wenn du wirklich nicht spende, ist es wirklich ist auch okay, nicht ja, weiter ja, schlimm. Nur im Tempel, da kriegst man nicht immer Essen. Ne?
Also oder vegetarisch oft, nur. Also wenn man ja, Vegetarier ist, super. Wenn man ab und zu Fleisch braucht, dann vielleicht nur eine Nacht im Tempel. Was gut ist im Tempel, na, man kann dann, wenn man möchte, am Morgen beim Morgengebet mitmachen.
Ne? Ja, natürlich.
So um 5 Uhr morgens oder 4:30 Uhr morgens aufstehen.
Bin gerade eingeschlafen.
Ach, da schläfst du normalerweise erst ein.
Okay, okay. Genau. Aber tatsächlich, also ein Tempelleben, also einen Tag oder zwei, drei Tage im Tempel. Das ist wirklich ein Erlebnis, ne? Auch sehr zu empfehlen. Ich habe selber schon mal mitgemacht.
Mitgemacht?
Ja.
Und erst, aber du bist keine Nonne geworden deswegen.
Allein wegen des Essens und Schlafen kann ich nicht Nonne
wieso
werden.
Wieso schlafen?
Weil die schon um 9 Uhr.
Ach, von der Zeit her.
Ja,
von der
Zeit her. Genau. Schon ja, ganz dunkel.
Aber das sagt meine Mutter immer, um 9 ins Bett. Also auf Bayerisch reimt sich das. Um neine ins Bett eine.
Oh, okay.
Ja,
okay,
ein ja, alter bayerischer Spruch. Ne?
Okay.
Neine ins Bett eine.
Ja,
okay. Ja, die Bauern mussten ja dann am Morgen um 4 aufstehen. Ne?
Ja, genau. Ja, auch im Tempel.
Im Tempel auch.
Man muss mal schon Sutren lesen, Sutren mitlesen. Lesen.
Nicht Acker bebauen, sondern Sutren lesen.
Ja, ja, aber das schaffe ich nicht.
Ja.
Das war schon hart,
ja,
das mitzulesen. Anfangs paar Versen. 5 Minuten schafft es noch.
Dann bist du eingeschlafen.
Nein, nicht eingeschlafen, weil die lass so schnell, ne?
Ach so.
Ja, immer schneller, das schaffe ich
also
jetzt
voll im
nicht
Rhythmus,
mehr. Ne? Nee, genau. Schon hart.
Und dann klopft noch jemand mit dem genau, Holzfisch dazu, ne?
Genau. Gar nicht so ruhig, schon laut.
Okay. Ja, wie sind wir jetzt vom Hundertsten ins Tausende gekommen? Vom Essen zum Sutrenlesen. Ja, das ist wie immer natürlich Kaleidoskop. Da ist alles möglich, bunt gemischt, wirklich ein Kaleidoskop. Die Farben und Formen werden durcheinander gewürfelt und so auch unsere Gedanken. Wir hoffen, es hat Ihnen wie fast immer gefallen. Am Mikrofon waren
Chubby Hui
und Yoy Long.
Bye-bye aus Taipei.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 29. März 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.